Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Good Design is Universal Design, sagte schon James Irvine. Ein herzliches Willkommen bei dem heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Diane Slavic und ich spreche heute wieder aus Stuttgart zu Ihnen.
Ein herzliches Hallo auch von mir. Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin aus Celle zugeschaltet. Wir freuen uns heute sehr, Thomas Bade, Geschäftsführer des Institutes Universal Design, bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, moin und servus. Heute aus meiner Heimatstadt in Stadthagen. Eigentlich ja mit dem Büro in München, aber ich freue mich auch mal wieder im Norden sein zu dürfen.
Thomas, vielleicht kennt dich nicht jeder unserer Zuhörer. Daher möchten wir dich ganz kurz vorstellen. Du verstehst soziales Unternehmertum als zentrales Element deines Wirkens und du engagierst dich seit über 10 Jahren für das Ziel Universal Design in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, aber auch in der Architektur zu verankern. Du bist Mitbegründer des Universal Design e.V., Unterzeichner der Weimarer Erklärung, Lehrbeauftragter an der TU München und seit Juli 2016 Geschäftsführer des Institutes für Universal Design. Wie darf man sich deine Aufgabenbereiche vorstellen und was sind konkrete Aufgabenstellungen in deinem Umfeld?
Ja, das ist vor 2 Jahren hätte ich mich überhaupt nicht schwer getan, das zu beschreiben, was mein Aufgabenfeld ist. Ich finde es jetzt sozusagen, ich will jetzt nicht wieder mit Corona anfangen. Ich nenne es mal so einen Decknamen C jetzt. So in der C-Periode ist einfach festzustellen, dass so die Denkweise des Universaldesigns sehr viele Facetten hat. Also wenn ich mir das Gebäude und die Architektur anschaue oder das Innere eines Gebäudes, dann denken wir im Moment natürlich ganz intensiv über solche Anforderungen wie Hygiene nach. Das heißt, wie können wir Hygiene umsetzen? Wo finden wir die Fragestellung der Hygiene wieder? Und da ist es, glaube ich, von ganz großer Bedeutung, von Anfang an sehr breit zu denken, weil die Frage natürlich nicht ausschließlich aus der Architektur, des Designs oder meinetwegen der Hygienebeauftragten zu lösen. Wir müssen sehr viel uns auseinandersetzen mit Materialität und ähnlichen Dingen. Und insofern ist diese Aufgabenstellung, die sich bei uns in den letzten Jahren entwickelt hat, tendenziell nach meiner Auffassung und Beobachtung immer mehr sozusagen orientiert an eher eine Metadisziplin, die also sagt, es braucht Moderatoren oder Anwälte des Problems oder der Aufgabenstellung, die in der Lage sind, relativ schnell so eine Struktur zu erfassen oder andersrum sehr schnell zu wissen, welche Partnerinnen und Partner ins Boot gehören, um eine Aufgabe zu lösen. Und insofern ist so eine Aufgabenbeschreibung eigentlich, die beginnt eigentlich erst, wenn man das Projekt beginnt. Dann geht's los, darüber nachzudenken, welche Facetten eine Rolle spielen und welche wir genau an dieser Aufgabenstellung auch anders bezogen besonders vertiefen müssen. Also es macht ja keinen Sinn, Fußballstrategien nachzudenken, jetzt zum Zeitpunkt, wenn ich kein Stadion dazu habe. Also lassen wir das mal weg. Aber ich finde, dieses Thema der Hygiene begleitet mich persönlich schon seit vielen Jahren. Also das ist immer wieder aufgepoppt. Und die Wissenschaftler, die sich auch schon frühzeitig damit beschäftigt haben, haben uns ja auch mal davor gewarnt. Ich sag mal, diese Bakterieninfektionsherde, die permanent in den Krankenhäusern gelauert haben, das ist ja nichts Neues, ja. Die Sterberaten, die durch falsche Hygiene entwickelt wurden, sind ja nichts Neues. Aber die Lösungen dazu, die werden immer besser und immer digitaler. Also ich kann euch ein Beispiel vielleicht daraus erzählen. Es gibt im Moment ein aktuelles Forschungsvorhaben gefördert, vom Land Niedersachsen, der Helios-Kliniken, die ja bekannt sind, das darf man der Stelle auch sagen, weil es ein öffentlich gefördertes Projekt ist, wo die unterschiedlichsten Leute aus der digitalen Welt zusammenkommen und sagen, was können wir unter dem Aspekt dementiell erkrankter Menschen in dem Kontext der Digitalisierung besser lösen. Also stellt euch vor, ein dementiell erkrankter Mensch muss auf eine chirurgische Station. Wie sieht das denn architektonisch aus? Also wie sieht das Zimmer aus, sodass sich der Kunde, der Patient wohlfühlt? Wie sieht das Zimmer aus, dass es sich von der Arbeitsergonomie den Bedürfnissen der Pflegenden anpasst? Wie sieht es aus mit den Kontaktmöglichkeiten und so weiter? Und daran merkt ihr, wie groß das Problem plötzlich wird oder wie groß die Aufgabenstellung. Mhm. Also, und da merkt man auch, dass Krankenhaus, so professionell sie da rangehen, Also heute Morgen habe ich eine Frage bekommen, weil sie jetzt immer tiefer eindringen. Hat das eigentlich einen Zusammenhang mit Fußböden? Ja, natürlich hat es einen Zusammenhang mit Fußböden, nicht? Und natürlich von der Ästhetik, klar. Natürlich auch von der Qualität. Natürlich auch von der Fragestellung, wie belastbar sind sie mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln. Und natürlich auch von der Art des Verlegens. Also wie sind sie verlegt, damit ich sie vernünftig reinigen kann. Damit wird die Komplexität nur dieses einen Element des Fußbodens deutlich. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Universaldesign heute, möglichst schnell die Partnerstrukturen zu analysieren und zusammenzuführen und das auch insbesondere mit dem Wissen eines einer internationalen Kompetenz. Das fällt uns mittlerweile immer leichter, sozusagen auch aus der Fachlichkeit der Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja keine Propheten oder Allwissende. Es geht ja immer nur um die Organisation des Wissens und das Vernetzen des Wissens. Und das ist immer internationaler geworden. Also wenn wir uns in der Vergangenheit sehr intensiv mit Produkten beschäftigt haben, dann merken wir auch bei den Companies und die Firmen, die sich damit auseinandersetzen, es geht eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund. Man entwickelt eher Szenarien, um dann aus diesen Szenarien Lösungen aus dem Produktportfolio zu generieren. Und ich glaube, das geht dann auch viel, viel leichter.
Thomas, lass uns doch noch mal etwas näher auf deine Lehrtätigkeit an der TU München eingehen. Universal Design muss früh und kontinuierlich in der Bildung verankert werden. So lautet einer der 12 Leitsätze der Weimarer Erklärung der Universal Design Expertenkonferenz aus dem Jahr 2009, die auch du ja mit unterzeichnet hast. Wie sieht es mit dieser Verankerung an deutschen allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen derzeit aus?
Also fangen wir mal mit den Schulen an. Das geht relativ schnell schlecht.
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen an der Stelle.
Ja, es hat mit vielen Dingen zu tun, dass es an Schulen nicht, also Niedersachsen, du kommst ja, glaube ich, auch aus Niedersachsen. Ja. Und du kennst ja dieses Hoch und Runter. Haben wir nun 12 Jahre oder haben wir nun 13 Jahre Schule. Und ihr kennt sicherlich alle die Innenarchitektin Claudia de Bruyn aus Düsseldorf, glaube ich, die das mal zum Anlass genommen hat, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für die Gestalterinnen und Gestalter, für das Design und für die Architektur. Und bei 12 Jahren bedeutet das viel. Weil in der Regel dann, sage ich mal, die Kunstfächer und alles, was da drumherum sozusagen sich zuzuordnen hat, einfach wegfallen. Das wird einfach nicht mehr gemacht. Schluss aus. Dadurch wird natürlich die Attraktivität für die Studierenden oder die dann Schülerinnen und Schüler reduziert. Man braucht mehr Kenntnisse, man braucht mehr Erfahrung, um sozusagen Vorerfahrung in einen Beruf einzusteigen. Das führt dazu, dass dann im Studium, spätestens aber in der praktischen Arbeit in den Büros festgestellt wird, dass die Grundlagen fehlen. Ein vernünftiges Universaldesign, geschweige Universaldesign, überhaupt Design und Architektur, die Grundlagen mitzubringen. Die müssen also wieder neu erlernt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass das, sage ich mal, in den schulischen Curricula gar keine Rolle spielt. Ja, vielleicht mal so ein bisschen unter dem Thema Inklusion, ja, kann man machen, gehört sich so einfach wie so die Abschlussfahrt nach Berlin, das macht man mal. Ich würde denken, wenn wir dann an die Hochschulen gehen, dann müssen wir sehr differenzieren, weil, das wisst ihr auch, viel besser aus der Architektur als ich, Architekten, Designerinnen und Designer neigen ja dazu, auch Architektinnen, die neigen ja dazu, sage ich mal, sich immer neue Wortgebilde auszudenken, um neue Studienschwerpunkte oder Aufgabenschwerpunkte zu definieren. Das ist beim Universaldesign genauso. Ja, also die einen nennen es Inclusive Design. Dann habe ich gelesen, in München haben wir auch einen Lehrstuhl für partizipative Architektur und solche Geschichten. Und wir wissen gar nicht eigentlich, was sich dahinter verbirgt. In der Regel ist es so, dass sich dahinter in der Tat Universaldesign verbirgt. Aber wir in Deutschland, mit Ausnahme im Produktdesign, keinen Lehrstuhl haben, der sich auf diese Thematik fokussiert hat. Es gibt Lehrende, die sich darauf fokussieren und die dann an ihrer Hochschule einen Schwerpunkt herausbilden. Dazu gehört sicherlich die TU München mit dem Lehrstuhl für Industrial Design, der aber gerade auch, sage ich mal, umgewandelt wird, weil sich die gesamte Studienstruktur der TU im Sinne einer Ganzheitlichkeit verändert. Das ist eher was Positives. Und es gibt einzelne Hochschulen, die, ich sag mal so ein paar Beispiele, Hochschule in Münster beschäftigt sich damit sehr intensiv mit Universaldesign, die Bauhaus-Universität, die Hochschule Hannover, Ja, und wenn man einen Strich drunter macht, sind es eigentlich nicht die Hochschulen, wenn man ehrlich ist, sondern immer die einzelnen handelnden Personen, die sich einen Schwerpunkt dafür nehmen. Ich weiß aktuell, dass eine Professur ausgeschrieben war an der Hochschule Münster für Universaldesign. Und das ist in der Tat Respekt. Da hat ein Kollege, das der Professor Steffen Schulz aus Münster, der hat sich da über lange Jahre hineingearbeitet und das muss man ihm als Prodekan als Erfolg zurechnen, dass es ihm das gelungen ist. Also diesen Lehrstuhl zu schaffen oder diese Professur zu schaffen. Also ich sag mal Nirvana. Eigentlich Nirvana und Austausch über, wir beschäftigen uns immer wieder in Diskussionen, da müssen wir ja von vorne anfangen. Nicht? Das ist so ähnlich die Jahre wie gestern, was ist Gender? Nicht? Da fangen wir dann alle immer wieder von, was ist Universaldesign? Wie prägt sich das aus? Und. Und wir verplempern mit Verlaub gesagt Zeit für diejenigen Aufgaben, die eigentlich viel interessanter sind, nämlich wie lösen wir Aufgaben? Oder ja, wie lösen wir auch Probleme? Wenn ich einen kleinen Schwenk machen kann, wo es besser ist, gibt ja immer gute Beispiele. Also die Nachbarn, unsere Nachbarländer sind, wie wir ja wissen, in vielen Dingen weiter. Also wenn wir jetzt mal so nach Norden oben gehen, sind wir in Dänemark natürlich schon mal ganz gut aufgehoben und auch in Schweden. Aber am besten sind wir eigentlich im Moment aufgehoben in Norwegen, was das Thema Universaldesign angeht. Weil es gibt in Norwegen halt eine politische Maßgabe, einen politischen Beschluss, dass man in 2025 Universaldesign umgestaltet sein will. Muss. Also wir reden da nicht mal über die schöne Behini-Rampe, wo der Rollifahrer hoch und runter fahren kann, sondern wir reden über eine allgemeine Zugänglichkeit im privaten, im wirtschaftlichen und im öffentlichen Sektor. Es kann sich in 2025 niemand mehr dafür entschuldigen, dass er das nicht gewusst hat, was er zu tun hat, um sich darauf vorzubereiten. Und das ist, finde ich, schon respektabel. Aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen da sehr weit sind. Hat natürlich was mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun, die man jetzt nach Corona auch nochmal überprüfen muss. Hat was mit der persönlichen Einstellung, der gesellschaftlichen Einstellung dazu zu tun. Am Ende des Tages natürlich auch mit einer überschaubaren Bevölkerungsstruktur, was die Menge angeht. Ja, also ich meine, ich würde jetzt Oslo nicht mit Seoul vergleichen. Was so als Megacity würden die, glaube ich, nicht mal auf der Bewerberliste durchkommen mit Oslo. Das ist viel einfacher, vielleicht viel einfacher zu lösen, aber dennoch in den Grundstrukturen natürlich mit einer Unmenge von Best-Practice-Beispielen versehen, was Norwegen angeht. Ja. Und wie immer das ist, man kann es auch nicht miteinander vergleichen. Man kann also nicht sagen, okay, Universaldesign in Norwegen ist das gleiche wie Universaldesign in Japan oder meinetwegen auch in Südkorea und reflektiert dann auf die Hochschulqualifizierungsbedingungen, dann muss man sagen, dass Norwegen da klasse ist, dass wir in Europa ziemlich schlecht sind, dass wir ein sehr gutes Beispiel haben, aber was mit Verlaub gesagt auch kein Mensch kennt, selbst in dem eigenen Land nicht, sagte mir der eminentierte Professor Hubert Freund, der gilt so als der Architekt, der sozusagen maßgeblich das Universaldesign von der architektonischen Seite geprägt hat. Nicht nur in Europa, sondern er ist wirklich international bekannt. Er ist mit dem Ron Mays, ich weiß nicht, Gedächtnispreis oder irgendwie sowas ausgezeichnet worden, mittlerweile emeritiert. Und Hubert hat es geschafft, in Hasselt, das sagt euch natürlich jetzt wieder gar nichts.
Doch.
Doch. Also Hasselt ist eine Universität, man fährt also sehr schön von Aachen praktisch dann Richtung Belgien und ist dann so ungefähr in einer stündigen, einstündigen Zugfahrt in Hasselt angekommen. Denkt auch, hier soll das Zentrum von Universaldesign sein, wenn man aus dem Zug steigt. Erschließt sich einem nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man in die Hochschule hineinkommt, merkt man, dass das eben auch eine sehr ganzheitliche denkende Hochschule und Universität ist. Hochschule und Universität, weil miteinander vernetzt, also auch nicht diese Abgrenzung, die wir in Deutschland haben. Und, jetzt kommt es, ein Lehrstuhl für Universaldesign im Bereich Architektur an der Universität. Also auch das, ja, wie soll man sagen, das ist schon ein Leuchtturm. Und wenn man Hubert fragt, wenn man Hubert, jetzt nimmst du mir nicht übel, ich kenne dich persönlich, aber von eurer Hochschule habe ich in meinem Leben noch nichts gehört, als ich das erste Mal bei ihm war. Er sagt, dass ja, du weißt ja, dass wir Flämisch sprechen und das geht unseren wallonischen Bürgerinnen und Bürgern aus unserem eigenen Land genauso. Also die haben wirklich, machen tolle Sachen, strahlen unheimlich aus, sind international, aber kein Mensch kennt ihre Aktivitäten. Das ist, glaube ich, und sie haben es auch nicht geschafft, oder muss man ja selber sagen, Nase gefasst, wir haben es nicht geschafft, diese universitären Aktivitäten miteinander zu vernetzen. Wir wissen nicht, was die anderen machen, wenn wir nicht selber sehr persönlich geprägte Kontakte haben. Mhm. Da muss man dann wieder in die Vereinigten Staaten gehen. Übrigens sehr interessant. Das ist ja manchmal solche Begegnungen. Ich konnte Professor Ed Steinfeld treffen, weil es mich der Letzte, in Anführungsstrichen, der noch mit Ron Mays zusammen studiert hat und heute noch lehrend ist, mit einer Professur in den Vereinigten Staaten. Und da haben wir uns mal ausgetauscht und da habe ich mal so aus einer Fremdeinschätzung von ihm gefragt, was hältst du von Universaldesign für Deutschland? Weiß im Moment nicht so recht, hat er gesagt. Ich sage, na ja, dann sag doch mal den Schwerpunkt, den ihr glaubt, in den Staaten, den Deutschland hat im Universaldesign. Und da war eine überraschende Antwort. Er sagte dann, ja, wir sind so, die Amerikaner, wir sind sehr im Public Design unterwegs, im Public Architecture. Die Japaner sind sehr produktorientiert, das haben wir gewusst. Und ich sag ja, und Deutschland, ja, sagt er, eigentlich im Tourismus. Hui, das war mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Hat aber was damit zu tun, dass wir parallel zu der Bewegung um das Universaldesign eine sehr starke Design for All-Bewegung hatten. Und der damalige Promoter, der heute, glaube ich, auch in der Bauhaus-Universität in Weimar irgendwie lehrt, Dr. Peter Neumann, der war Design for All Mann und Tourismus Mann. Also auch hier wieder eine personenzentrierte Analyse, die dann auf ein Land übertragen wird, aber die sicherlich richtig ist, weil Peter Neumann ein guter Mann ist, aber nichts sagt über die Gesamtstruktur. Also nicht so prima. Also verankert nein, Liebke, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, verankert nein. In anderen Ländern wie Japan, kleine Geschichte, darf ich an der Stelle erzählen. Ich habe eine Ausstellung gemacht vor einigen Jahren in Japan im Rahmen einer internationalen Universal-Design-Konferenz. Da waren die ganz großen Companies wie Hitachi, Panasonic und so weiter, die waren da ganz selbstverständlich mit ihren Universal-Design-Ansätzen. Und dann kamen so kleine Stöpkes da rein, so mit einer kleinen Mütze und immer Ordnung, einer nach dem anderen, alle unheimlich höflich und kamen an unseren Stand. Wir hatten unter anderem doch schon qualitativ hochwertige Produkte, bekannter Sanitärhersteller und so weiter dort stehen. Und die fragten dann so ganz höflich, können Sie mir bitte erklären, was an diesem Produkt Universaldesign ist? Bitte? Ja, das müsste man doch erkennen können von der Ergonomie und so. Ach so, ja, ist klar. Also Viertklässler sind mit einem Fragebogen zum Universaldesign durch diese Industrieausstellung im Rahmen der Universaldesign-Konferenz gegangen und kamen nicht mit irgendwelchen platten Fragen, das waren explizit herausgearbeitete Fragen. Das hat mich sehr, sehr überzeugt. Und ich weiß auch, dass japanische Unternehmen versucht haben, gerade diese Kompetenz, die sie haben im Bereich der Schulen, also des Transfers dieses Wissen in die Schule hinein, zum Beispiel auch in ihren europäischen Ablegern, Hitachi zum Beispiel in London, sehr viel dafür getan hat, dieses Denken des Universaldesign in die schulische Qualifikation zu bringen. Also einfach von der Sichtweise, wie funktioniert was, was muss daran gut und schlecht und besser gemacht werden und so weiter. Also die Hoffnung ist nicht so ganz verloren zu dem Thema.
Hätten wir denn jetzt eine Chance, im Rahmen der C-Periode diese Erfahrungen, die du jetzt gerade geschildert hast, aus Norwegen oder auch aus den anderen Ländern, im Rahmen dieser Radikalität, die wir ja gerade alle erleben, auch hier zu verankern und diese Chance auch zu nutzen oder es als Chance für Universal Design zu sehen? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube schon, weil in der Not frisst der Teufel ja nicht nur Fliegen, sondern manchmal ja auch Weisheit. Ich glaube, wir haben, also das hört sich jetzt richtig böse an, also C ist für uns eine Riesenoption, eine Riesenchance. Und genau mit diesen sehr wichtigen Fragestellungen, netzwerkorientiert, Kollegen, kompetenzübergreifend, wie auch immer, mit auseinanderzusetzen, unter dem Aspekt des Universaldesigns. Und ich will euch dazu ein kleines Beispiel erzählen. Das wäre für mich vor 5, 6, 7, 8 Wochen nicht denkbar gewesen. Wir haben uns gefragt, wie schaffen wir es, weil eine unserer Schwerpunkte sind ja auch digitale Startups. Wie schaffen wir es, diese Lücke, die plötzlich entstanden ist? Ja, die Startups leiden ja sehr unter C, nicht weil sie krank sind, sondern weil kein Mensch sich mehr um sie kümmert. Und sie plötzlich mit allen tollen Ideen auf der Straße stehen und vielleicht bis zum Frühjahr des nächsten Jahres auch wirtschaftlich gar nicht überlebt haben. Wie können wir das jetzt mal besser machen, dass wir schneller an die herankommen und vor allen Dingen, dass wir ihnen viel effektiver und schneller Unterstützung geben? Und haben mit auf Impuls eines Softwareherstellers aus Süddeutschland, aus Augsburg, sehr schnell eine Idee entwickelt, wie wir Startups zusammenbringen mit suchenden Unternehmen, die also Impulse und Digitalisierung suchen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, weil Digitalisierung nach meiner Auffassung häufig nicht funktioniert, weil das Technische gelöst ist, aber die Fragen der Usability, der Anpassung an die tatsächlichen räumlichen Bedingungen, das sind immer so Fragezeichen. Das sind dann so tolle Kisten und dann sagt man, ja, und wer soll das jetzt bedienen? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja Digitalprofi. Lass wir jetzt eine Vernetzung machen mit Bayern Design zusammen, die sozusagen als Partner mit ins Boot geholt worden, mit einem Fachverlag. Du kennst ihn, ich glaube, du auch, Wiebke. Also der Vinzenz Verlag hat so ein bisschen das Public übernommen. Also sehr schnell ein Konsortium zusammengebildet, die auch, ja, ähnlich wie ihr, sag ich mal, sagen, es braucht jetzt eine neue Methode. Also wir können kein analoges Treffen machen, also machen wir jetzt einen Monatspitch. Der heißt im Übrigen Vorankündigung an dieser Stelle. First Tuesday, weil es immer der erste Dienstag im Monat ist, wo wir uns dann treffen. Und ja, unter dem Aspekt des Universaldesign sehr schneller generieren wollen, was braucht der Kunde, was ist seine Need, was braucht der Kunde, aber wie mir sehr eindrücklich ein Oberarzt aus Hildesheim sagte, wissen Sie, Sie können mir ja alles Schöne vorstellen, aber wenn ich die Akzeptanz meiner Mitarbeitenden nicht habe, dann können Sie das auch gleich wieder in den Keller bringen. Und diesen Fokus Universaldesign, den bringt uns C sehr, sehr nahe im Moment. Und wir haben auch unterschiedlichste Aktionen gestartet, um einfach deutlich zu machen, dass was als Potenzial in der Digitalisierungsgemeinde drin steckt. Ja, weil die denken ja permanent über Lösungen nach. Das ist so enorm. Die kommen plötzlich mit ganz anderen Lösungen um die Tür rum. Wenn ich mal so ein Beispiel sagen kann, ich habe mit einer israelischen Kollegin gesprochen aus Tel Aviv, die erfahrungsgemäß sehr viel Erfahrung haben im Bereich Detektierung. Ja. Da arbeitet ein digitales Startup aus der Gesundheit auch durchaus mal mit dem Verteidigungsministerium zusammen. In diesem Fall ist das so. Und aus der reinen Raumdetektierung, also was kann man in Raumbewegung erfassen, was ist für die ja sozusagen eine Bachelorarbeit und keine Masterarbeit, wurde dann resultiert, wie kann man mit bestimmten Prozessen in der Pflege umgehen? Was passiert da im Raum? Welche Menschen bewegen sich? Welche haben Probleme? Welche haben kein Problem? Und die Lösung, die sie für C entwickelt haben, die auch gerade sozusagen im Beta-Test ist, eine Person betritt den Raum. Nur aus dem Raum Eintritt kann ich herausfinden, wie ist die Herzstärke ausgebaut, also wie sind die Herzschläge, Puls etc., wie ist die Temperatur und wie ist die Atemfrequenz. Drei Elemente, die ich brauche, um eine erste Corona-Anamnese zu treffen, um in die Diagnose zu übergehen. Und sie nehmen das dazu, um zu sagen, ich kann dann sehr schnell erkennen, ob ich hier etwas mit einem Risikopatienten zu tun habe, dem ich auch eine entsprechende Beratung oder einen entsprechenden Raum hineinbringe. Und die Leute, die diese Parameter nicht erfüllen, die sollen einfach weitergehen, soll es gut gehen. Ja, und das ist ganz schnell zusammengewürfelt aus der aktuellen Situation, dann auch mit dem Design überarbeitet, um sehr schnell eine Akzeptanz zu kriegen. Und ja, in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. Ja, also das ist innerhalb von 6 Wochen entstanden, der erste Prototyp. Das finde ich schon ziemlich gut. Das ist so, glaube ich, so ein Beispiel, dass man sieht, dass Universaldesign im Moment eine Riesenchance ist. Aber wir sollten uns um Himmels Willen davor hüten, zu sagen, ja, weil wir die Guten vom Universaldesign Club das gesagt haben. Also wir sollten das lieber mal ein bisschen undercover halten und uns eher mit unserer Universaldesign-Strategie beschäftigen, wie wir es tun. Und am Ende des Tages können wir sagen, ja, das war jetzt auch Universaldesign, haben wir das mitbekommen. Weil alle, also kein Aufwand in irgendwelche Diskussionen, wer nun der Beste ist von uns. Inclusive Design for All und Universal Design. Das ist alles Zeitverschwendung.
Jetzt haben wir schon sehr viel über das Thema der Digitalisierung gesprochen. Lass uns doch mal einen Sprung in das Alter wagen. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei den Startups, jetzt gehen wir mal in eine andere Generation. Du hast jetzt vor kurzem einen ganz spannenden Beitrag zum Thema der digitalen Teilhabe geschrieben und auch die Politik aktiv eingeladen, in einen Dialog zu treten. Lass uns doch ganz kurz über den Begriff der digitalen Teilhabe sprechen. Also was können wir uns darunter vorstellen? Und die spannende Frage natürlich auch, hat sich denn die Politik zurückgemeldet daraufhin?
Ja, ich habe mich ja in dem Blogbeitrag bezogen auf eine, auf einen, ja, einen Beitrag in einer großen Zeitung, in einem großen Zeitungsverband von Kevin Kühnert, der gesagt hat, er würde vor allem fordern oder einfordern, dass für möglichst alle Menschen, egal welchen sozialen Status, es einen digitalen Zugang geben muss. Entweder gibt es irgendein Endgerät, ob es nun ein Tablet ist oder ein Smart Device, das muss dazu in der Lage sein, mir die digitale Teilhabe zu ermöglichen. Und ihr könnt euch vorstellen, stellt euch vor, Wohnungslose, die ja auch eine hochgefährdete Gruppe sind in unserer C-Frage, wie wollen wir die denn, wenn diese neue App da ist, sozusagen dann auch evaluieren? Wie soll das denn funktionieren bei so einer Hochrisikogruppe, die für uns nicht unwichtig ist, die ja auch, sag ich mal, all das, was wir diesen Beschränkungen auf uns nehmen, gar nicht leben können? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, die digitale Teilhabe macht sich ja nicht nur an dem Endgerät fest, es macht sich A, auch an dem Wissen um digitale Endgeräte geht es weiter. Und am dritten Punkt kommen wir ganz, wird schon ganz komisch, wo ist denn digitale Teilhabe überhaupt möglich? An welchem Standort? Und da müssen wir ja ganz ehrlich sagen, wir sind mit unserem Lab, wir haben so ein Living Care Lab hier aufgebaut, haben wir versucht, in dieser C-Zeit sozusagen digitale Endgeräte dem Personal zur Verfügung zu stellen, damit die Angehörigen Kontakt aufnehmen können. Mhm. Das ist eine tolle Idee. Hilft dir aber nicht, wenn du in einem digitalen Teil der Wirkungs- und Ahnungslosen bist, weil du ganz einfach schlicht und ergreifend keine WLAN-Anschluss hinbekommst, weil dir einfach die Bandbreiten nicht da sind. Ja, und da wird es dann schon echt ein bisschen komisch. Das heißt, diejenigen, die, sag ich mal, in komischen Landesstrichen wohnen, irgendwo auf dem Berg oder irgendwo Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo Niedersachsen, hast du digitale Löcher, die sich einfach abschneiden. Es geht dann aber nochmal weiter, glaube ich, so ein Stück. Und es geht auch weiter, dass du, wenn du heute an einen Bahnautomaten gehst und dir ein Ticket ziehen willst, aber nicht in der Lage bist, das zu tun, weil du sprachlich nicht kannst, weil du es nicht gelernt hast, mit dem Ding umzugehen, dann gehst du zu dem Beamten in einem großen Bahnhof, sind ja immer noch Beamte, glaube ich, und fragst nach, wie das denn funktioniert. Dann druckt er dir auch so ein Ticket aus, ist aber teurer. Wenn du bei uns in der Pampa bist, um es jetzt mal so flockig zu unterschreiben oder zu umschreiben, bist du gar nicht in der Lage, an einen Schalter zu gehen, weil es nämlich gar keinen mehr gibt. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, wenn du das Alter ansprichst, haben wir mal alle gesagt, ja, wir machen jetzt mal schöne Schulungskurse für Oma und für Opa. Ne? Und dann ist der Enkel gekommen, der motiviert, dann hat es Oma und Opa erklärt, dann macht ganz einfach. Ne? Du brauchst ja dieses ganze Zeugs nicht mit diesen Bildern und so. Es reicht ja, wenn du telefonieren kannst. Das hat sich mittlerweile geändert. Also das ist eine ganz andere Generation geworden. Die für mich wichtigste Protagonistin ist die wirklich respektable Dagmar Hirche, die im Netz, sag ich mal, andauernd rumpowert wegen digitaler Teilhabe, die ersten Zoom-Konferenzen der Seniorinnen und Senioren durchgeführt haben. Und das ist eben einfach eine Vorkämpferin, die einfach aufzeigt, digitale Teilhabe der Älteren ist nicht das Problem, aber das Problem bleibt wieder bei denjenigen, die sich diese digitale Infrastruktur nicht leisten können und damit ausgeschlossen sind. Und damit wird digitale Teilhabe zur digital-sozialen Teilhabe. Und immer mehr Menschen sind aus wirtschaftlichen oder aus infrastrukturellen Gründen dort sozusagen ausgeklingen. Das hat nichts mehr mit Alter zu tun. Das hat eher was mit den Grundstrukturen zu tun. Ich meine, wir brauchen nur im Bundestag gucken, wie die da alle rum. Ich meine, das hört ja sowieso fast keiner mehr zu. Man hat manchmal den Eindruck, wenn sie im Bundestag dann untereinander sich SMS schicken oder sowas. Ich weiß nicht, was sie tun. Aber du wolltest sicherlich auch so ein bisschen meine Lebensperspektive so ein bisschen eingehen mit dem Wohnen, oder war das noch nicht die Frage, die jetzt kommen sollte?
Doch, die kommen, da kommen wir.
Ach, dann lassen wir das.
Wir hören da schon raus, Thomas, du kannst es gar nicht abwarten, darüber zu sprechen. Das wollen wir jetzt auch gerne tun. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Wohnen und Leben im Alter, bist intensiv im Austausch mit Architekten und auch Bewohnern. Und nun hast du dich dazu entschieden, dein Wohnen im Alter zu planen. Wie soll das aussehen?
Ja, wie soll das aussehen? Also ich sag mal, ich möchte deine Frage so, woher kommt überhaupt der Gedanke? Also ich selber, muss ich an der Stelle sagen, habe diese Idee eigentlich nicht gehabt. Also mich hat das, also komisch, ne? Man beschäftigt sich andauernd damit, aber man ist nicht so richtig drauf angesprungen, dass man ja selber alt wird.
Fühlt sich ja auch keiner.
Nein. Also wir sind ja immer die anderen Alten, nicht? Also selbst bei 90-Jährigen ist ja der 92-Jährige im Uralter, nicht? Also, ihr erinnert euch an diesen 100-Jährigen, der jetzt gerade seine Challenge mit dem Rollator gefahren hat. Also als wir unser Haus gebaut haben, so schön Ländlichkeit und so weiter, hatte meine Frau damals gesagt, und das ist jetzt, das sind jetzt 26 Jahre her, da hat sie gesagt, lass uns mal die Fenster nach unten ziehen, weil wenn wir da mal im Sessel sitzen, können wir dann immer in den Garten reingucken, auch sehen, was da auf dem Rasen an Blumen wächst. Ja, kostet jetzt aber doch mehr, nicht? Weil Fenster nach unten und so. Nee, das will sie haben. Dann haben wir das für 20 Jahre weggeschoben und jetzt haben wir uns gefragt, weil wir ein bisschen am Rand des Ortes wohnen, wie sieht das denn aus, wenn ich vielleicht besser nicht mehr Auto fahre, weil ich schon das dritte Mal die Mülltonnen umgerissen habe. Wie sieht es aus, wenn ich, ein Kaffeetrinker, ich muss immer irgendwo Kaffee trinken gehen. So, nicht? Also fast schon wie so ein Österreicher. Und wenn ich jetzt jedes Mal meine Frau oder meinen Nachbar fragen muss, könntest du mich eventuell in die Stadt bringen, weil ich darf ja kein Auto mehr fahren und du bist ja ein bisschen jünger als ich und holst du mich auch wieder ab und dann muss ich vielleicht in 10 Minuten meinen Espresso runterstürzen. Das sind so, plötzlich kommen so kleine Fragen auf und diese Fragen wurden eigentlich durch unser kleines Quartier alle mit der gleichen Antwort sozusagen beendet. Wir haben keinen Bock mehr drauf, auf diese Häuser, diese Verantwortung, diese Rasen nehmen. Wir suchen eine Lebensgemeinschaft, aber um Gottes Willen, das würde ich unterschreiben, wir wollen jetzt keinen Reiseclub aufmachen und beim morgendlichen Qigong dann begrüßen täglich. Nee, das wollen wir nicht, aber wir wollen mit Menschen zusammenleben, die ja eine gleiche Vorstellung von der Lebensführung haben. Ja, tolerant zueinander sein können, aber sich auch in wichtigen Fragen unterstützen können. Aber auch abgegrenzt schauen können, wie weit das geht. Also ist das so, wenn ich jetzt, sag ich mal, eine pflegerische Assistenz brauchen würde, will ich dann meinen Nachbarn ansprechen, ja oder nein? Und da gibt es dann in der Geschichte die Entscheidung derjenigen, die das planen, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Das wissen wir auch nicht. So nah sind wir uns nicht. Ne? Wir sind uns nah, aber so nah sind wir uns nicht. Und dann haben wir lange drüber nachgedacht, wie machen wir das eigentlich? Also was ist auch der Sinn, den wir dahinter sehen? Also einmal ist so ein bisschen ein sozialer Sinn dahinter, weil das wisst ihr ja auch. Wir sind ja alle selbst auch mit Kolleginnen und Kollegen Freiberuflerinnen und Freiberufler zusammen, die jetzt so meiner Lebensalter mal so ein bisschen den Strich runter machen und sagen, es ist nicht so toll mit der Rente. Aber es sind einem ans Herz gewachsene Personen und kann man die nicht irgendwie mitnehmen? Also in einem solchen Wohnprojekt, weil alle natürlich gedacht haben, verkaufen unser Haus, kaufen unsere Einkommenswohnung, fertig. Und fertig stimmt, aber eben nicht ganz fertig. Und das hat uns zu der Idee geführt, einmal konstruktiv erstmal drüber nachzudenken, in welcher Gesellschaftsform wollen wir das machen, wo wir, sage ich mal, unsere Ideen umsetzen können, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gezwungen sind, uns auseinanderzusetzen. Also, weil es gibt eben welche, die brauchen es weniger und die anderen brauchen es mehr. Und wir wollten nicht in einem Anlageobjekt sein. Weil das hatten wir recherchiert. Also ich hatte das große Glück, dass ich seinerzeit in so einer Jury von der Robert-Bosch-Stiftung war und bin immer durch Deutschland rumgereist und habe mir solche Wohnmodelle als Juror angucken können und wirklich sehr viel dazugelernt. was Mitbestimmung angeht und Partizipation und so. Und haben dann sehr bald entschieden, dass es eigentlich so etwas sein muss wie eine Genossenschaft. Weil, nicht, weil sie gerade hip und modern ist, sondern weil sie ihren als Genosse, also jetzt nicht sozialdemokratische Genosse oder Genossin, eben zumindest jährlich die Option gibt, ganz eng mitzuwirken. Entscheidungen mitzutreffen. Wer kommt in das Gebäude rein? Also das soll ja, muss ja auch vernünftig belegt werden. Es muss vor allen Dingen, wie soll man sagen, intelligent belegt werden. Also es muss ja dafür gesorgt werden, dass auch ein Nachwuchs da ist und dass da nicht der Club der 90-Jährigen nur rumsitzt, denn dann funktioniert das ja alles nicht mehr. Das war dann relativ einfach am Anfang, aber als wir dann sozusagen in die Aufgaben hineingingen, uns damit auseinanderzusetzen, jetzt kommen wir zu der Architektur, haben wir dann versucht, Architekten zu finden. Also sind dann mal hingegangen, haben gesagt, wir planen eine Einheit mit 21 Wohneinheiten. Oh, nehmen Sie Platz, ja, herzlich willkommen. Und sie sagten, ja, aber das wäre jetzt eine Genossenschaft. Was das denn bedeuten würde? Ich sage, naja, also Genossenschaft heißt, Sie müssen sich dann schon auch den Fragen der Genossinnen und Genossen dann mal stellen. Also Sie können das nicht nur einem Projektleiter vorstellen, Sie müssen das allen vorstellen. Ja, also das könnte man das nicht vielleicht ein bisschen verdichten, müsste das dann immer sein. Und dann sind wir genau auf das Problem gekommen. Wie kannst du partizipatives Design und die partizipative Architektur im Kontext mit den handelnden Personen vor Ort umsetzen? Also wir kannten immer Architekten, wo wir gesagt haben, der kann das. Der hat das schon ein paar Mal gemacht, der sitzt in München und Hamburg. Aber wir wollten ja jemanden haben, der vor Ort ist, ja, der etwas wie eine Bauüberwachung mit durchführt und sagt, nee, so geht's aber nicht weiter. Das ist nicht so ganz einfach, das zu finden. Das ist uns dann aber gelungen. Wir haben denen sicherlich schon ein paar Kopfschmerzen gemacht, aber ich habe von Kollegen gehört in München, ich komme jetzt auf den Namen des Wohnprojektes nicht, Wagnis, jetzt habe ich es, habt ihr vielleicht schon gelesen, Wagnis so als, das sind ja sozusagen die Phalanx der sozusagen der Gruppe, die Architekten quasi unter das Grab bringen können oder ins Grab bringen können. Weil die haben strategisch so aufgebaut, dass jeweils ein Quartier oder ein Quartiersteil von einem Architekten realisiert wird im Kontext der Bewohnerinnen und Bewohner. Und der nächste Teil muss nicht der gleiche Architekt sein. Also die suchen sich im Prinzip auch so ein bisschen die Architekten selbst aus, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich eine begrenzte Gemeinde, die das tun kann. Bis zu diesem Zeitpunkt alles ziemlich einfach und jetzt kommst du zur architektonischen Planung in der Auseinandersetzung mit den Genossinnen und Genossen. Also jetzt kannst du ja sagen, also jetzt kommt der Thomas und der weiß dann, dass es gute Hersteller gibt, vielleicht bin ich ja mal jung, die auch eine adäquate, sage ich, Erfahrung hat, sage ich mal, solche Strukturen komplett auszustatten, technisch zu sein, ohne zu übertechnisieren, man wird es ja beherrschen. Wir wollen kein Versuchshaus werden, wir wollen mit Produkten umgehen, die eine gewisse Belastbarkeit hat, mit denen man Erfahrungen hat und so weiter. Das ist das, was uns durchzieht. Und die eine gewisse Variabilität haben. Also wir wollen im Prinzip nicht vorne am Eingang sehen, dass wir hier in so einer alten Bude sind, sondern wir wollen eben sagen, das ist bei jedem von uns anders und der Raum muss sozusagen lebbar sein, da muss sich anpassen können, da muss die Voraussetzungen bieten. Weiß ich, bei ihrer Einschränkung und so weiter aufzunehmen, aber wir wollen es im Grunde nachher nicht am Anfang haben. Und vielleicht braucht es der eine oder andere nicht, weil er ein super Sportler ist und das gar nicht, auch bis zu seinem letzten Tag nicht braucht. Und da wird es dann in der Tat schwierig. Weil du kommst dann in einen Konflikt mit dem Architekten, der sagt, ja, ich habe dann bringe ich da mal so einen Katalog, wie zufällig mit, könnten Sie sich vorstellen, dass wir das und das Produkt sozusagen da vielleicht mal denken können, sagt er, ja, schwierig mit meinen Verbindungen und Vertriebssysteme und so. Und dann habe ich mal gedacht, ich gehe hier zu solchen Unternehmen hin und sage, pass mal auf, könntet ihr euch denn vorstellen, als Firma quasi beispielhaft dieses Projekt, dieses eure Produkte in diesem Projekt zu implementieren, damit wir das wirklich auch durchgängig zur Verfügung haben. Dann sagen die, ja, gute Idee, wann soll unser Projektplaner kommen? Gehe ich wieder zurück zu dem Architekten. Oh, ganz schwierige Sache. Also wer übernimmt die Haftung des Einbaus und so weiter? Ganz, ganz, ganz schwer. Also das sind die Diskussionen, die wir im Moment haben die wir da durchführen. Und das Letzte ist, du musst letztendlich deine Mitbewohnerin, deine zukünftige Mitbewohnerin, Mitbewohner davon überzeugen, dass diese Produkte auch wirklich geil sind. Ja, dass sie gut sind, dass sie dich unterstützen, weil sie sind gut zu reinigen. Das ist ein ziemlich langer Prozess und ich habe mir da auch schon ein paar heiße Ohren geholt, weil, und das trifft uns, glaube ich, alle, wir nicht in der Lage sind, sag ich mal, 10 Jahre weiterzudenken oder 15 oder 20 Jahre weiterzudenken. Mhm. Und das gelingt eigentlich immer dann, wenn ich mit kleinen Tricks, wenn ich das so zugebe, ist es auch wirklich, also dann zur Ausstellung einlade oder dass wir dann mal in ja, ganz gut ausgestattete Genossenschaftseinheiten gehen und uns dann solche Dinge angucken. Alles andere hat keinen Sinn. Man kann die Leute einfach mit seinem Wissen, was man meint hat, was man meint zu haben, und das fällt dann schwer zu transferieren, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. Weil du musst dann manchmal sagen, ja, das von Jung ist vielleicht nicht das preisgünstigste, aber auf Dauer gesehen vielleicht das belastbarste Produkt, was wir haben. Und das ist der dritte schwere Punkt, den wir haben. Du musst in der Lage sein, über deinen eigenen Wohnzyklus hinauszudenken. Mhm. Ja. So, also wir haben zum Beispiel diskutiert über Passivhaus. Ja, Wahnsinn. Nicht? Also hat sich der Mietpreis um 3 Euro mal von X nach Y entwickelt. Und haben einige gesagt, Entschuldigung, ich bin raus. Also das ist für mich wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar.
Ja.
Naja, stimmt schon. Können wir jetzt einen Kompromiss finden oder können wir auf der anderen Seite Fördermittel so generieren, dass sie uns ein bisschen entlasten oder andersrum, was wir gerade machen aktuell, weil durch C sind wir ein bisschen so in diesem Bau, also in der aus der Planungsphase die Zeit so ein bisschen rausgeworfen. Wir müssen einfach mal Modellrechnung machen. Was bedeutet das denn, Passivhaus zu haben und am Ende sozusagen in Energiekosten einzusparen, und was bedeutet das perspektivisch, ohne dass jemand Prophet sein kann? Also ein sehr komplexes System der Auseinandersetzung mit richtigen Fragen. Also es ist nicht so, dass es nervige Fragen sind, sondern immer richtige Fragen. Und gerade im Energiebereich sind wir im Moment sehr, sehr unsicher, was wir tun. Das ist eine so der Herausforderung, die wir da haben. Ja, wir sind fertig mit der Planung. Auch das ist schwer. Ne? Du bist Gründer, bist Genosse und du musst als Genosse für deinen Nachgenossen denken. Aber ich möchte schon die Tür da so ein bisschen da haben. Du denkst eigentlich wie eine Eigentümerin. Ja, oder fast schon wie eine Hauseigentümerin in deiner Planung, kannst du es aber nicht, weil das Raumprofil, was du dann skizzierst, ist für dich gut, muss aber für die anderen in der Zukunft auch gut sein. Und das ist schon nicht so ganz einfach. Und wir haben es jetzt, uns ist gelungen, sozusagen in Strängen zu denken. Also einmal, was Quadratmeter angeht. Die kleinste Einheit ist bei uns 60 Quadratmeter. Auch das weiter gedacht. Also ich sage das jetzt mal, das ist für diejenigen, und das ist ja bei Männern wahrscheinlich die, also statistisch gesehen mache ich ja das als Erste sozusagen den Abflug nach ganz oben. Die Fragestellung, wie sieht es denn mit der Rentensituation aus? Du musst dich mit der Rentensituation auseinandersetzen. Ist dann der übrig gebliebene, die Frau, in der Lage, das noch zu finanzieren? Also muss sie dann da raus? Oder haben wir interne Optionen schon sozusagen, dass sie ein Anrecht immer hat, diejenige, die übrig bleibt, auf diese 60 Quadratmeter Einheit, die dann frei werden könnte, als Erste zuzugreifen? Mhm. Das heißt, du hast plötzlich auch ein Interesse daran, wie die 60 Quadratmeter Einheit aussieht. Und ja, dann wird es schon, das ist schon sehr weit vorausdenken, nicht? Da einen mitzunehmen. Da will sich ja keiner mit beschäftigen, so mit dem Thema Sterben. Und danach ist nach mir die Sintflut, ist immer so der zentrale Abschlusssatz dann vieler, aber das ist ja eben nicht der Fall. Ja, das ist so die Aufgaben, die uns so ein bisschen beuteln und natürlich in der Stadt auch transferiert werden können. Wir haben Glück. Ich finde, wir haben hier sogar so einen Wechsel bei der Bauamtsleitung gehabt. Das ist Jung im Vergleich zu mir, also die Bauamtsleiterin hat natürlich Erfahrung und so weiter und ist der Sache sehr aufgeschlossen gegenüber, und wir haben es geschafft, und das war, glaube ich, strategisch auch von Anfang an richtig, von vornherein die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und von vornherein auf dem Schoß der Parteien zu sitzen. Ich meine das wirklich auf dem Schoß aller. Und das ist auch gut so, dass wir in unserer zukünftigen Mieterstruktur eben auch fast, bis auf die negative Ausnahme, fast alle Parteien vertreten haben. Also wir können, wir haben jemanden, der kann sofort auf die Grünen zugehen und irgendwelche Umweltfragen klären und so. Und das ist sehr hilfreich. Und das ist in dieser, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein C-Effekt, der im Moment da ist, dass man als Partei auch an Lösungen mehr denkt als früher und nicht an Profil. Mag wiederkommen, aber im Moment ist dafür vielleicht auch eine günstige Situation. Mhm. Ja, soll losgehen in 2021 mit dem Bau. Und wir wollen in 2022 sozusagen einziehen. Und ja, sind da gerade sozusagen. Also die Architektur steht, die Grundrisse stehen, die Fassade steht. Wir haben auch ehrlich gesagt ein wunderschönes Grundstück. Ich mache jetzt so diesen Werbeteil, weil auch Zugezogene können ja dazukommen. Wir haben also ein Grundstück von 4.800 Quadratmetern, das kein Mensch vorher gekannt hat. Also meine Frau ist hier geboren in dieser Stadt. Also sie hat gesagt, das gibt's nicht. Innerstädtisch gibt's kein Grundstück mit 4.800 Quadratmetern. Wir sollten innerstädtisch sein, also Rollator geeignet, um zum nächsten Kaffee zu kommen. Und es ist wirklich ein Grundstück, was eine parkähnliche Situation hat, was man überhaupt nicht sehen konnte. Also ich habe es dann auf das erste Mal auf Google Earth gesehen. Das sah aus wie, was ich, Schloss Liechtenstein oder irgendwie sowas. Also von dem Grundstück her. Aber es ist allerdings nur bebaubar, in Anführungsstrichen, in so einem Drittel, sodass wir sehr viele schöne Grünfläche danach haben. Und das ist schon, ja, ein richtiger Schnapper gewesen von drei Schwestern, denen das Grundstück gehörte. Und das ist ganz witzig. Mindestens eine der Schwestern kommt zurück. Also die haben es verkauft und haben sozusagen dann gesagt, das können wir nicht bei euch einziehen. Das ist doch so toll und das hat unser Vater immer gewollt, dass wir Menschen zusammenleben. Also,
das ist doch traumhaft.
Ja, wie schön. Ja.
Super.
Ja.
Das klingt wahnsinnig spannend und wir würden uns sehr freuen, wenn wir von dir erfahren, wie es damit weitergeht, wenn wir das gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen begleiten dürfen. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal darüber. Das würde uns sehr freuen. Thomas, gibt es denn noch etwas, das du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest, so als kleinen Abschluss?
Also ich soll kurz reden.
Du kannst auch gerne lange sprechen.
Ja, also aus dem Gespräch mit den Architekten und auch aus den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Jahren geführt habe, insbesondere auch jetzt, wo es darum geht, Architektur an der TU. Ich hatte dir erzählt, dass da ja viele Überlegungen sind, dass man ganzheitlich denken will. Also nicht an dem Gebäude, sondern wo steht das Gebäude, in welchem Kontext, Umwelt und welche Menschen leben dort. Das jetzt möglicherweise bei der TU und auch in anderen Fachbereichen Grundsatz wird in der Strategie und Denkweise. Ich finde, wir müssen sehr viel mehr in Frage stellen. Ja, also ich sag mal so diese Aussage, als ich gesagt habe, ich hätte jetzt hier jemanden Hersteller, der möchte sich auch, würde sich gerne auch einbringen. Nicht natürlich, klar, will er seine Produkte verkaufen, die wollen wir auch haben, darum geht's ja gar nicht, sondern auch in diesen Prozess mit einbringen, um zu verstehen, welche Optionen habe ich hier überhaupt mit meinen Produkten und auch neue Erkenntnisse zu finden. Um auch ja mehr die Fragestellung zu erfassen. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel. Wie ist das Thema bei Jung und Hygiene? Ja, der größte Transfer von Bazillen und das ganze Zeug mit Viren findet über Schalter und Türgriffe statt. Ja, und das Zeug, was wir im Moment, mit dem wir sprechen, hält sich ja minutenlang auf diesen Oberflächen. Also was können wir da tun oder was ist die Aussage? Das weiß ich ja möglicherweise gar nicht, was an Hersteller, wie ihr dazu zu sagen habt. Gibt es da andere alternative Lösungen? Also diese Fragestellung, also auch zukunftsorientiert damit einzubringen, weil ich glaube, ein zum Beispiel ist von großer Bedeutung Hygiene in der Zukunft. Das wird uns immer weiter beschäftigen. Aber auch natürlich Hygiene aus dem Aspekt, dass meine Räume so sein sollen, dass ich möglichst reduziert, mit reduziertem Aufwand und ohne Kriechbewegung und robbenden Bewegungen meine Wohnung reinigen kann unter den Waschtisch oder so weiter. Und da wäre so die Frage, dass man wirklich diese ganzen Strukturen mal so ein bisschen ein Fragezeichen dran setzt und sagt, wie können wir Kommunikationsstrukturen schaffen, um sozusagen vielleicht exemplarisch Erfahrung zu sammeln aus solchen Projekten, was da gerade von Bedeutung ist und was ein Hersteller vielleicht manchmal ja nur mit kleinen Stellschrauben ändern und umsetzen kann und damit wieder, sag ich mal, aktueller gestaltet. Also Architekten, Ohren aufgeklappt, das, was eure Kunden sagen. Und Kundinnen und Kunden und Bewohner, Ohren aufgeklappt in dem, was solche Unternehmen zu bieten haben. Und drittens, und das geht jetzt nicht, weil jetzt zufällig mir zwei nette Mitarbeiterinnen von Sunk gegenüber sitzen. Ich glaube, auch das haben wir, glaube ich, gelernt, dass wir uns vielleicht an den Herstellerinnen und Herstellern orientieren, die im direkten Kontakt zu uns stehen. Ich meine jetzt nicht Jung als lokalen Anbieter, sondern wo wir wirklich direkten Kontakt herstellen können, um diese Prozesse zu begleiten und Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, meine Lehre aus C. Vertraue durchaus den Leuten, die in deinem Umfeld sind, wo sie fertigen. Das ist heute vollkommen unabhängig oder kann unabhängig sein. Also nutzt die eure lokalen, regionalen Netzwerkstrukturen. War ein Punkt. Jetzt.
Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Du inspirierst uns immer wieder mit deinen spannenden Eindrücken, die du jetzt hier geschildert hast. Vielen Dank.
Ja, ist mein erster Podcast. Darum wollte ich mich auch bedanken. Habe mich mal, bevor ich angefangen habe, einfach mal Podcast auseinandergesetzt. Was technisch und so kann man selber einmachen. Man kommt ja ans Nachdenken. Also vielen Dank für C, weil sonst hätte ich ja nie einen Podcast mit Jung gemacht. Und vielleicht interessiert es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen aus dem Podcast über Universal Design zu lernen oder neu zu hören. Danke, dass ich sozusagen dabei sein durfte.
Wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie mehr über Universal Design wissen möchten, wenden Sie sich gerne an Thomas Bade direkt.
Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.